irgendwie fühle ich mich gut in diesem Jahr und ich glaube, es gibt sehr viel Chancen. Das ist wirklich was, wo ich gedacht habe, wow, die Leute, die viel Kapital haben, davon gehen schon sehr, sehr viele jetzt auch ins Ausland. Es ist schon frustrierend. Es ist frustrierend. Wenn Deutschland eine Aktie wäre, würde ich die gerade irgendwie bei uns ins Portfolio aufnehmen? Nein. Absolut nein. Das ist halt einfach der Tod für jedes Land. Eine Open-AI-Aktie an der Börse wäre aktuell sehr stark unter Druck. Ich kann dir nicht sagen, dass das ein gutes Ende nimmt. Das Problem ist, dass ich und meine Freunde total arm sind. Also wir bräuchten eigentlich mehr Milliardäre. Ich habe eine Menge Geld, also deutlich über 100 Millionen liquides Vermögen damit verloren. Aber auch, glaube ich, ist es fair enough zu sagen, die Politik hat sich auch richtig beschissen verhalten.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem sehr spannenden Gast. Ihr kennt ihn alle, eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorstellen. Er ist Deutschlands bekanntester Tech-Investor, bekannt aus Höhle der Löwen unter anderem und CEO seiner Investmentgesellschaft Tech Capital. Herzlich willkommen, Frank Thelen.
Ja, Mario, danke, dass ich mal bei dir sein darf.
Frank, sehr schön. Heute müssen wir über einiges sprechen, über die deutsche Politik leider auch, natürlich über die Märkte. Und es gibt eine sehr, sehr spannende...
Kann ich nicht lieber zum Zahnarzt gehen, als über die deutsche Politik zu sprechen, aber okay.
Wir werden es beschränken, aber du hast ja auch ein paar spannende Aspekte eingebracht vor kurzem. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und heute gibt es sehr spannende News von dir. Da könnt ihr euch schon mal anschnallen. Ganz kurz, Frank, was erwartest du vom Börsenjahr 2026?
Boah. Das ist immer sehr, sehr schwer, diesen Makro-Themen vorherzusagen, zu sagen, jetzt, keine Ahnung, werden die Zinsen gesenkt und dann läuft das. Und ich glaube, gerade diese ganzen Vorhersagen, die wir natürlich auch bei den großen Goldmännern und JPs und so weiter einkaufen, angucken, das ist sehr schwer. Was ich glaube, ist, dass es sehr gute Chancen gibt an Unternehmen, die wir auch in unserem Portfolio haben. Und generell gucke ich konstruktiv auf das Jahr. Aber ganz ehrlich jetzt vorher zu sagen, zum Beispiel wird sich der Ukraine-Krieg auflösen, werden die Zinsen gesenkt, zerlegt sich USA und China, also diese ganzen großen Makrothemen vorherzusagen, das traue ich mir nicht zu. Aber generell, I might be wrong oder ich mag auch richtig liegen, irgendwie fühle ich mich gut in diesem Jahr und ich glaube, es gibt sehr viele Chancen und wir fangen an, Robotics, KI, ich meine, du kennst ja die ganzen Themen, dass Dinge jetzt effizienter werden, besser werden. Klar, der liebe Donald ist ein bisschen wild unterwegs, aber er ist pro Wirtschaft, er ist pro Krypto. Also es ist eine sehr hohe Dynamik, aber irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl.
Also sind das noch deine Wetten sozusagen, nicht nur 2026, sondern vielleicht auch darüber hinaus? Also du hast gerade schon angesprochen, KI und Robotik, also da bist du weiterhin bullish, da glaubst du, da geht noch was?
Ja, ich glaube, wir kommen jetzt in eine sehr interessante Zeit, weil das jetzt, sage ich mal, in Einsatz kommt. Ja, wer hat denn heute einen wirklich echten Roboter zu Hause? Ja, vielleicht irgendwie einen Saugroboter, aber also wir werden jetzt erst den Humanoid Robot dieses, nächstes Jahr sehen. Selbstfahrende Autos, ja klar, in San Francisco fahren sie jetzt durch die Gegend, aber sind ja nicht wirklich ausgerollt. Wenn ich mir anschaue, Amazon zum Beispiel, super spannend, die könnten in den nächsten 2-3 Jahren mehr Roboter haben als Menschen und so. Also, ich meine, KI, die Modelle werden immer besser. Es ist also anscheinend nicht so, dass da eine Abflachung ist, sondern bisher Gemini 3, jetzt hoffen wir mal auf Grok 5 und dann kommt GPT 6 oder was auch immer. Also aktuell scheinen sich diese ganzen Entwicklungen noch sehr gut fortzusetzen und von daher glaube ich, da gibt es ganz viele Chancen.
Gibt's was dich zuletzt wirklich umgehauen hat? Du suchst ja auch bei der Höhle der Löwen immer nach spannenden neuen Geschäftsmodellen. Hattest du so einen Moment in den letzten Wochen, Monaten, wo du gesagt hast, Mensch, das gibt's doch nicht, dass das jetzt schon möglich ist?
Dass es jetzt schon möglich ist, was mich wirklich, klingt sehr abgedroschen, aber was mich wirklich begeistert hat, ist die Intelligenz von den LLMs. Also wenn man sich anschaut, wie von den Versionen, die Deepthink-Modelle, die dann angeboten werden, und ich finde, was Claude liefert, herausragend mit dem neuen Modell. Ich finde Gemini 3 großartig. Und das ist wirklich was, wo ich gedacht habe, wow, das war echt nochmal ein Schritt jetzt in den letzten Monaten. Aber ich glaube, es wird noch mehr kommen. Wenn ich auf die Wirtschaftsseite schaue, so wenn du sagst DRDL oder Startups oder so, dann bin ich immer wieder überrascht, wie Leute Nischen finden. Ja, jetzt neulich haben wir irgendwie einen, der internationale Flugbuchungen wegen irgendwelchen Steuerthemen besser machen kann, der macht irgendwie 100 Millionen Gewinn damit im Jahr. Also es ist immer wieder verrückt, wo wir in dieser großen Weltwirtschaft Nischen finden, wo dann einzelne hochprofitable Unternehmen entstehen. Die dürfen nicht zu groß werden, weil dann werden sie natürlich wieder von anderen angegriffen. Aber es gibt echt immer wieder spannende Nischen.
Es läuft ja auf den ersten Blick auch gut, wenn wir jetzt einfach mal börsianisch draufschauen. Also die Technologie entwickelt sich rasant, die Aktienmärkte laufen jetzt seit 2-3 Jahren gut. Selbst der DAX mit einem neuen Rekord über 25.000 Punkten. Aber wir wissen, aber ja, die deutsche Wirtschaft...
Stopp, weil die das Geld in den USA verdienen. Also muss man auch mal sagen, weil eine Deutsche Telekom klar. oder eine SAP in den USA verdient, nicht weil...
Täuscht natürlich massiv, ja klar.
Ja, genau.
Also, ja, Global Player, klar, die verdienen international. Ich wollte es jetzt eh noch einschränken. Die deutsche Wirtschaft, ja, da wissen wir alle, die läuft nicht so gut. Du hast trotzdem Friedrich Merz im Wahlkampf unterstützt. Zeigst dich aber bislang jetzt nicht begeistert, würde ich mal sagen, von den letzten Monaten und Jahren. Welche Note würdest du ihm jetzt mitgeben bislang?
Ach, ja, also sehr schwierig. Also ich bin da sehr nah und natürlich auch im engen Austausch mit meinem Freund Christian Miele, der sowohl bei uns bei der Höhle Löwen jetzt zu Gast war, als auch jetzt gerade bei Markus Lanz und Table Media und anderen sich dazu geäußert hat. Es ist schon frustrierend. Es ist frustrierend, weil gerade auch ja Leute wie Christian Miele oder auch die Verena von unserem Verband oder auch ich persönlich wirklich auch Stunden mit ihm persönlich gesprochen habe und wir vor der Wahl ja definiert haben, was brauchen wir. Hast du Interesse, das umzusetzen? Willst du wirklich Deutschland bewegen? Und da gab es ganz klare Commitments auch, ne? Und jetzt fühlt es sich so an, als wäre er irgendwie gefangen bei Lars Klingbeil. Und die SPD wird immer in meiner politischen Welt, jeder kann es sehen, wie er will, immer verrückter. Und jetzt wollen sie noch die Steuern erhöhen. Und jetzt wollen sie sagen, okay, wir brauchen mehr Migration und gar nicht, dass wir Champions aus irgendwelchen Universitäten oder anderen Leuten holen, sondern pauschal einfach mehr Migration. Das soll dann die Wirtschaft. Also es ist wirklich... Es sind einfach zwei Welten, die da aufeinander prallen, ja, wenn ich mir dagegen Markus Söder oder Friedrich Merz angucke. Warum die nicht durchgreifen, die CDU, CSU, und sagt, jetzt ist hier Ende, wir haben die Wahl gewonnen, ihr dürft hier mitspielen, aber sicherlich nicht den Ton angeben. Ich habe keine Ahnung, wenn ich mit den einzelnen Ministern, jetzt keine Namen nennen oder auch anderen wichtigen Köpfen der Partei spreche, ist die Frustration gerade sehr groß intern. Das ist mein Informationsstand.
Jetzt ist die Frustration ja bei den Politikern groß, bei den Bürgern auch, bei Unternehmern natürlich auch. Wir fragen uns ja auch ständig, warum geht es nicht vorwärts? Es liegen alle Probleme eigentlich auf dem Tisch. Wir wissen eigentlich ja genau, was man tun müsste. Das ist ja das Absurde. Wie schlimm ist es denn jetzt in der Tech-Szene, in der Startup-Szene, in der Unternehmerszene? Du bist ja bestens vernetzt. Es heißt ja immer diese Schlagzeilen nach dem Motto, alle verlassen jetzt das Land. So schlimm ist es natürlich nicht. Aber wie schlimm ist es?
Ja, schon. Also, es ist schon nicht gut, ne? Also gerade wenn man auch sieht, die Leute, die viel Kapital haben, davon gehen schon sehr, sehr viele jetzt auch ins Ausland. Will ich in Deutschland heute noch gründen? Es ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Also wir haben ja die Hidden Champions, wir haben gute Universitäten, TUM, KIT, Aachen. Wir haben eine gute Basis, ja. Also wir haben noch eine relativ, aber auch die wiederum, wenn man sich anschaut, wo produziert denn jetzt ein Miele? Sennheiser hat verkauft, Fissmann hat verkauft. Also insgesamt, nee, das sieht einfach nicht, das sieht nicht gut aus. Ich liebe Deutschland, ich liebe Europa, aber wenn man jetzt sagt, wenn Deutschland eine Aktie wäre, würde ich die gerade irgendwie bei uns ins Portfolio aufnehmen? Nein, absolut nein. Würde ich sie shorten? Auch nicht, tue ich einfach nicht. Ich hoffe, dass es dem Land bald besser geht, aber es ist schon verrückt, weil du hast ja gerade gesagt, es ist ja klar, was zu tun ist. Aber das stimmt ja gar nicht, weil die SPD ist ja mit in der Regierung und die hat einen so anderen Plan für unser Land als wir beide, dass deswegen ist nicht klar, was zu tun ist, weil die einen wollen irgendwie, ich weiß nicht, was für Verrücktes machen, mit immer mehr Sozialstaat, immer höheren Steuern, immer mehr unkontrollierter Migration und die anderen haben einen ähnlichen Plan wie wir, wenn ich mit den einzelnen Köpfen der CDU, CSU spreche, aber das kriegst du halt gerade eben nicht zusammen, das ist das Problem.
Lass uns vielleicht später noch über mögliche Lösungen sprechen. Eine Sache noch, jetzt hast du dich gerade diplomatisch ausgedrückt. Du hast ja vor kurzem gesagt, die politischen Risiken für Kapital sind unkalkulierbar geworden und nutzt die Stärken dieses Landes, aber setzt eure Strukturen von Tag 1 so auf, dass ihr internationalisierungsfähig seid. Das ist jetzt nicht gerade ein Statement pro Deutschland, was ich auch verstehen kann, ja. Muss ich dazu sagen.
Ich bin da ehrlich. Also und wenn man sieht, was für große Startups sind hier entstanden, es ist deutlich schwieriger, Kapital einzusammeln. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das über Lilium hier sprechen, weil es sicherlich ein Einzel und da haben wir auch Fehler gemacht, aber man kann schon auch pauschal sagen, wenn ich hier große Quantencomputer, wenn ich hier Fusionsenergie, wenn ich hier Flugzeuge, wenn ich hier Satelliten, Raketen bauen will, ich bin benachteiligt, weil ich eine unfassbare Komplexität an Regulierungen vor mir habe. Ich gucke ja, wenn ich das die Steuergespräche mit dem Steuerberater habe, 19 Shares hier, da, ich verstehe das alles gar nicht mehr und was auf einmal wie absetzbar ist, also ein Wahnsinn, jede Steckdose muss irgendwie mittlerweile einen Aufkleber haben, also I'm not kidding, ne? Also das, es geht einfach gar nicht mehr, diese ganze Regulierung. Wir haben weniger Kapital und das lähmt die Unternehmen. Also ich meine, wenn du eine Rakete bauen willst oder irgendwas anderes Großes und du musst irgendwie jedes Netzteil beschriften, das ist einfach der Wahnsinn. Aber wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht zu sagen, Ende im Gelände. Wir hören jetzt auf, Milei, die berühmte Kettensäge, jetzt werden wahrscheinlich die Kommentare durchdrehen und sagen, der Frank spinnt. Aber ich glaube daran. Ich glaube daran, wir müssen, ich glaube sogar, dass Doge ein guter Ansatz war. Wobei Elon ja selber sagt, es war verschwendete Zeit. Aber wir müssen wirklich mal uns trauen zu sagen, brauchen wir das noch? Und vielleicht mal quasi auf der Grünwiese wieder anzufangen und zu sagen, okay, welche Regulierungen, welche Ministerien brauchen wir überhaupt noch? Weil wir haben uns so, und die EU ist ja auch ein Riesenapparat geworden. Also ich meine, das ist ja unfassbar. Deswegen, genau, ist schon eine große Frustration. Ich liebe Europa, ich liebe Deutschland, wir investieren ja auch hier viel. Wir bauen hier Roboter, wir forschen an Krebsmedikamenten. Also ich investiere ja massiv Kapital in das Land. Aber es ist gerade frustrierend, dass die SPD wirklich jede, alles blockiert und eine völlig andere Politik will, als ich mir das wünsche. Aber das ist die Demokratie. Ich muss damit leben.
Wir sprechen gleich noch drüber, was vielleicht jeder Einzelne tun kann oder was wir auch für einen Einfluss haben. Jetzt kommen wir aber mal zu erfreulichen, spannenden Nachrichten. Denn, tada, du hast was Neues auf den Markt gebracht. Ein neuer ETF.
Genau. Und da muss ich auch sagen, es hat wieder 2 Jahre gedauert, denn es ist sehr, sehr komplex, sowas auf den Markt zu bringen. Ich würde sagen, ich hole mal den Kopf dahinter, nämlich den Richard aus unserem Team mit dazu. Richard, danke, dass du Zeit findest. Und
Dankeschön.
Wir sind ja gestartet mit den aktiven Fonds bei Tech Capital und wir haben jetzt seit schon einigen Jahren, es hat wirklich lange gedauert, an einem ETF gearbeitet, der das Portfolio ergänzt und vor allen Dingen auf KI setzt, aber auf einem anderen Weg und anderen Ansatz. Ich würde sagen, ich übergebe mal an dich, Richard, dass du den ETF und das neue Produkt einfach mal erklärst.
Es geht gleich weiter mit dem Interview, Leute, aber vorher eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Thema Betrug und Datenschutz, Datensicherheit im Internet. Und da kommen wir zu einem Gamechanger, für mich auch ganz persönlich, für meine Datensicherheit, auch immer ein ständiger Begleiter auf meinen Reisen. Und damit kommen wir auch zum Sponsor, Partner des heutigen Videos, zu NordVPN. NordVPN ist der führende VPN-Client und die Mission ist klar, das Internet besser machen, ohne Zensur und Überwachung. Aber was heißt VPN überhaupt? VPN steht für virtuelles privates Netzwerk, surfst auch sicher in öffentlichen WLANs und wirst nicht überwacht. Und von NordVPN gibt es seit kurzem ein sehr starkes Tool, das habe ich auch auf meiner letzten Asienreise benutzt, und zwar den Bedrohungsschutz Pro. Das ist ein sehr einfaches, aber auch sehr effektives Antiviren-Tool. Es ist ganz einfach, wenn du was runterlädst, zum Beispiel aus dem Internet, dann wird sofort gecheckt, ob das bösartig und schädlich sein könnte. Der Bedrohungsschutz Pro ist natürlich in der NordVPN-App integriert. Es geht super einfach. Du gehst einfach in den App Store. Hier, wir laden es runter. Dann gehe ich hier auf Deutschland. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin, gehe auf Verbindung schützen und schon bin ich im deutschen Netz und surfe sicher. Und hier unten siehst du auch den Bedrohungsschutz und kannst den aktivieren. Und noch besser wird's für alle kryptoaffinen Nutzer, denn der Bedrohungsschutz Pro hat jetzt auch noch einen Krypto-Wallet-Adressprüfer. Und wenn du jetzt auch sicher surfen willst, ohne ausspioniert zu werden, dann gibt's unter diesem Link hier einen Mega-Rabatt. Und zwar gibt's auf einen 2-Jahres-Plan bei NordVPN 4 Bonusmonate on top. Link findest du natürlich unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Interview.
Ja, sehr gerne. Ich kann vielleicht ganz kurz einmal die Geschichte erklären, wie es dazu kam. Wir waren vor einigen Jahren hier natürlich im Austausch, haben uns das Thema KI sehr, sehr intensiv angeschaut und da einfach erkannt, wie sehr das alle möglichen Wirtschaftsbereiche, im Grunde die ganze Weltwirtschaft, unser Leben, im Grunde das Leben von allen Menschen auf der Welt beeinflussen wird über die nächsten Jahre. Und technologisch sehen wir da eben gerade diesen Wechsel von Narrow AIs, also AIs, die in irgendeiner Nische sehr, sehr gut sind, aber darüber hinaus eigentlich nichts können, hin zu diesen General AIs, also allgemeinen künstlichen Intelligenzen, die in sehr, sehr vielen Bereichen sehr, sehr stark sind, lernen können, übertragen können, die Erkenntnisse aus einem Bereich in andere und so weiter. Und
also AGI dann.
Genau, also im Englischen AGI oder General AI, wie auch immer man das nennen mag, aber genau das ist das Stichwort. Und dann haben wir uns selber die Frage gestellt, okay, wie kann man das innerhalb eines Tech-Portfolios nochmal gesondert abbilden? Weil das verdient einfach eine Sonderrolle aufgrund der Wichtigkeit. Und dann haben wir uns irgendwie mit dem Markt beschäftigt, haben uns die Produkte angeguckt. Es gibt natürlich KI-ETFs oder ich meine der Nasdaq selber, der Nasdaq 100 hat haufenweise KI-Titel drin. Aber das hat aus unserer Sicht alles nicht gepasst, weil es aus unserer Sicht zwei Themen nicht gut abbildet. Das erste ist das Thema...
Das wäre jetzt meine Frage, warum braucht die Welt noch einen neuen ETF? Was ist jetzt das Entscheidende?
Genau, also aus meiner Sicht sind vor allem zwei Themen. Das erste ist das Thema Fokus. Wir wollten ein Produkt haben, was wirklich dediziert nur General AI abbildet und nicht in Anführungsstrichen so, also da sollen nur echte General AI Unternehmen drin sein und nicht wie in manch anderen ETFs vielleicht eine Bank of America oder ein John Deere oder so, die irgendwas mit KI vielleicht machen, aber eigentlich keine echten KI Unternehmen sind. Das ist, da sagen wir, das eine. Der andere große Faktor ist das Thema Diversifizierung. Wir wollen, und das ist auch, sag mal, Teil der Strategie unserer aktiven Produkte, wir wollen uns selbst und unseren Investoren die Möglichkeit geben, abseits der Magnificent Seven oder der irgendwie der riesigen Nasdaq-Titel zu investieren. Wenn man jetzt aber in diese KI-ETFs reinguckt oder auch nur in den Nasdaq 100 ETF, dann sieht man, dass da irgendwie die großen Namen, also Nvidia, Microsoft und wie sie alle heißen, die jeder kennt, sehr, sehr stark überrepräsentiert sind. Also ich glaube, allein im Nasdaq irgendwie sind die Top-10-Titel irgendwie, machen die Hälfte des Portfolios. Also riesen Klumpenrisiko.
Sind die bei euch dann gar nicht drin oder nur weniger drin?
Doch, die sind natürlich drin, weil natürlich eine Microsoft und eine Nvidia, die gehören in den KI-ETF rein. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir machen zwei, drei Sachen ein bisschen anders. Nämlich erstens, wir legen unseren Fokus nicht nur auf die USA, sondern auch auf unter anderem China, Taiwan, Europa, weil auch da gibt es überall relevante Spieler für diese General AI Wertschöpfungskette. Das heißt, da kommt der erste Faktor der Diversifizierung rein. Zweitens, wir haben ein Gewichtungskonzept, was im Grunde Grenzen einführt. Also zum Beispiel, wir haben nach oben eine Grenze von 3%. Das heißt, selbst das größte Unternehmen wird niemals mehr als 3% beim Rebalancing bei uns bekommen. Und nach unten eine Grenze von 0,3%. Das heißt, der maximale Unterschied ist ein Faktor 10. Und dadurch kriegt man eben eine gewisse Gewichtung auf diesen unglaublich wichtigen Longtail, den es in der General AI Wertschöpfungskette einfach gibt. Und genau, und das führt halt eben dazu, dass das diversifizierter ist und mehr das abbildet, was wir wirklich sehen wollen.
Um dann wirklich zu sagen, ich will in meinem Depot sagen, ich glaube daran, dass General AI kommt, dass diese Industrie echten Wert bringt und ich will nicht auf eins Unternehmen haben, sondern ich will das sowohl weltweit gestreut als auch über die Unternehmen breiter gestreut haben und ich will halt wirklich nur die echten Chip-Hersteller, die wirklichen KI-Modelle und eben nicht sagen, ich will eine Bank of America, die halt irgendwie auch KI
oder
einsetzt.
Oder Walmart oder...
Genau, ich will da, wenn überhaupt ein Palantir oder so, als maximal breites Unternehmen drin haben, aber ansonsten eben wirklich Fokussierung. Und wie viele Unternehmen haben wir aktuell im Index drin?
Aktuell sind so knapp 90. Ich glaube, Stand heute sind es 89 oder so. Also es ist eine relativ breites Exposure.
Und der
aber
Index,
eben ausschließlich echte General AI Wertschöpfungskette.
Genau, und der Index, also nicht der ETF, wichtig zu unterscheiden, der Index ist jetzt seit einem Jahr aktiv, wird dann auch
also Ende 24.
Genau. Ja. Und hat bisher der Index, der ETF bildet ja dann den Index ab, hat sehr gut performt. Und wir freuen uns jetzt, dass man den dann auch als echten ETF sozusagen kauft.
Genau, also mit diesem Index, da gibt es eine Index-Guideline, die ist regelbasiert. Die ist transparent. Das heißt, da wird zweimal im Jahr nach diesen Regeln rebalanced. Und der ETF, den wir jetzt eben starten, der bildet einfach passiv diesen Index ab. Und da kann sich dann jeder anschauen, wie der definiert wurde, ob das dann den Anlegern sozusagen zusagt. Und ja, aus unserer Sicht ist das beste Produkt, was in diesem Bereich aktuell auf dem Markt dann ist.
Sehr spannend. Sind da auch jetzt dann wirklich, du hast darüber gesprochen, über China, Europa, sind da auch dann richtige Geheimtipps drin oder habt ihr eine Untergrenze? Also sind da auch wirklich sehr kleine Unternehmen dann drin, die vielleicht eine Market Cap von 200-300 Millionen haben?
Nein,
oder
nein, es gibt eine Untergrenze. Es gibt eine Untergrenze von einer Milliarde US-Dollar Market Cap. Da sind sicherlich Titel drin, die nicht jeder kennt. Aber wir mussten aus verschiedensten Gründen mussten wir eine Untergrenze einziehen. Die Sache ist auch, der ETF oder der Index ist Market Cap gewichtet, aber eben mit diesen Grenzen. Und deswegen kleine. Und die Anzahl der Unternehmen ist auf 100 begrenzt. Das heißt, da gibt es dann nicht viele Unternehmen mehr, die dann auch reinfallen würden. Genau.
Also ganz wichtig, genau, keine Anlageberatung oder Empfehlung. Aber was erwarte ich persönlich davon, in meinem Depot zu geben? Eher eine ruhige Bewegung. Das sind eben nicht die allerkleinsten Aktien, mit denen man vielleicht auch mal einen Riesenhebel haben kann und auch mal bei 300% machen kann oder so, sondern ich will das Thema etwas ruhiger. Natürlich gibt es da auch Volatilität, absolut, aber etwas ruhiger und breiter abgebildet haben. Und das sind nicht einzelne starke Wetten auf Unternehmen, die stark hochgehen können, sondern es ist eher eine breite Abbildung von einem stabilen, stabilen Entwicklung.
Aber es ist schon eher als Satellit gedacht, oder? Also für wen ist dieser ETF geeignet? Also jetzt kein Basisinvest.
Ja, genau. Also es ist absolut eine Beimischung für Investoren, sowohl unsere institutionellen Kunden, aber auch natürlich sozusagen Privatanleger, die einfach Interesse an diesem Thema haben und die sagen, das verdient einen Sonderstatus in einem breit diversifizierten Portfolio. Mhm. Also da soll jetzt bitte nicht 80-90% sozusagen des Vermögens reingelegt werden. Aber
und immer DCA. Wir sind absoluter Freund von Dollar Cost Average, also langsam reingehen. Vielleicht wird das, haben wir ja gerade eben auch am Anfang gesprochen, vielleicht wird das nächste Jahr großartig, ja? Vielleicht wird es aber auch schlecht. Also immer ruhig beimischen. Wir haben das gebaut, weil wir das selber haben wollen. Weil wir haben uns überlegt, wie kann man neben unseren aktiven Produkten eigentlich an dieser Reise, an die wir glauben, KI fängt gerade erst an, wie kann ich daran einfach ganz analytisch einfach mit einem passiven Produkt, mit einem ETF teilhaben und das in mein Depot. Ich habe das selber auch mit 1 Million Euro anfinanziert, also ich habe die Seed-Finanzierung von diesem ETF gemacht, um das einfach zu machen. Das war das Ziel, damit wir es halt selber für uns haben und bieten es jetzt als ETF an.
Ja, um das oder vielleicht kurz noch zu ergänzen, das ist aus unserer Sicht eine Ergänzung zu dem, was wir in unseren aktiven Strategien machen. Unsere aktiven Strategien haben einen breiteren Technologiefokus. Da ist auch natürlich General AI irgendwie vertreten, aber eben nicht nur. Und wir wollten das Thema irgendwie ganzheitlich abbilden in einem Produkt. Und da haben wir halt nichts im Markt gefunden und uns deswegen quasi selber gebaut.
Jetzt muss ich noch eine unangenehme Frage stellen, Frank. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch dran, damals bei deinem Fonds, da habe ich dir damals ja die Frage gestellt, da waren die Märkte auch gut gelaufen, jetzt haben wir auch wieder gut gelaufene Märkte. Jetzt hast du es ja gerade erklärt, es ist klar, KI wird langfristig sicherlich die Welt verändern oder verändert sie schon, hat mega Potenzial. Trotzdem gibt es ja jetzt auch eine Rückschlagsgefahr. Du hast es gerade gesagt, DCA, Dollar Cost Averaging. Hast du dich mental schon darauf vorbereitet, dass das Timing vielleicht in diesem Jahr auch nicht das Beste sein könnte?
Wir machen kein
Timing. Um es mal diplomatisch zu
fragen. Ja, genau. Also sicherlich.
Aber du weißt ja, wie das ist. Du bringst es raus und dann geht es vielleicht 20% runter und dann heißt es wieder.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kalt stellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ach komm, da gibt's wieder auf den Deckel. Das ist ja manchmal auch dann einfach Pech. Aber klar, die Märkte sind natürlich jetzt auch schon gut gelaufen.
Absolut. Und gerade mit unserem ersten Fonds wird er wirklich, sozusagen, kann man fair sagen, wirklich Pech gehabt. Ja, wir haben es eben nicht getimed. Ja, wir wollten es ja gar nicht timen, sondern da sage ich auch gleich, warum wir das gar nicht timen können und wollen. Aber es ging dann runter. So, dann haben wir ja weitere Fonds gelauncht, unseren Small Mid Cap, unseren Clean Tech und so weiter, die halt eben sehr gut gelaufen sind. Und der andere Fonds hat ja auch in den letzten 12 Monaten deutlich den Nasdaq geschlagen. Aber sowas gehört dazu. Aber das kannst du gar nicht machen, weil wir denken hier so langfristig, diesen ETF zu bauen und dass wir den jetzt starten konnten, das waren über 2 Jahre Arbeit.
Mhm.
Das Konzept zu entwickeln, dann wirklich tiefgreifend zu analysieren, wer sind die Spieler, hochzurechnen, was hätte eigentlich über die letzten 10 Jahre an Balancing Sinn gemacht. Und dann muss man auch, wir haben gerade über Deutschland gesprochen, sagen, so ein ETF aufzusetzen, ist echt viel Arbeit und braucht richtig viel Kapital. Und wir sind ja mit der Hauck Aufhäuser, das ist unser Partner unterwegs. Aber deswegen gibt es so wenig Boutique ETFs, weil das quasi eigentlich nur noch die Großen können, weil das so schwierig ist. Also deswegen, hier ist kein Timing, um zu sagen, komm, lass mal nächste Woche, der Markt ist gut gelaufen, das Ding raushauen, sondern ganz im Gegenteil, das ist 2 Jahre Arbeit, das Seed-Investment ist auch schon länger gelaufen und jetzt ist es endlich am Markt. So, läuft der Markt weiterhin gut oder schlecht für KI? In der kurzen Sicht haben wir keine Ahnung, ganz klar. Langfristig glauben wir daran, deswegen sind wir investiert. Wenn jemand sagt, oh, das ist aber jetzt für mich, sage ich mal, ich fühle mich eher in einer KI-Bubble, fein, dann entweder gar nicht investieren oder langsam investieren und zu sagen, okay, ich will 1000 Euro in diesem Satellit haben, starte halt mit 100 Euro. Und dann wirst du dich weniger ärgern oder weniger freuen. Also das ist ja dann beide Richtungen, aber dass man einfach ruhig da reingeht. Und auf gar keinen Fall ist jetzt die Ansage, das ist jetzt die letzte Chance, ihr müsst da jetzt rein, sonst, also überhaupt gar nicht, ne? Sondern das ist langfristig eine Strategie, an die wir glauben.
Genau, die Sache ist unabhängig davon, was an der Börse passiert. Also natürlich, es kann Rücksetzer geben, die können auch heftig sein. I don't know. Mag sein, dass das demnächst kommt. Aber fundamental gesehen, diese Technologie wird nicht mehr weggehen. Und ich glaube, der Markt, die Leute, die Welt unterschätzt, was da auf uns zukommt. Und wir wollen mit diesem Produkt einfach den Leuten eine Möglichkeit geben, daran zu partizipieren. Und wer da Sorge vor hat, wie gesagt, Frank, entweder dann abwarten. Das ist aber auch ein Risiko, by the way, abzuwarten, weil das kann auch nach hinten losgehen.
Ja, klar.
Das kann auch massiv
nach hinten losgehen.
Genau. Ja, klar. Von daher, also wir treffen da keine aktive Entscheidung in Bezug auf das Timing. Das ist absolut nicht das, was wir sagen wollen. Ja.
Das, was man schon sagen kann, es ist wirklich kein Hype-Produkt. Also es ist deswegen diese 3% maximal und auch die anderen sind 0,3 dabei. Es ist breit gestreut über die Geografien. Man könnte ja auch jetzt sagen, hey, China läuft nicht so gut, wir packen da nicht China rein. Aber es ist gar nicht der Ansatz, sondern wir wollen die Wertschöpfungskette, die global passiert, auch global abbilden in einem relativ, das werden wir jetzt sehen, aber so wie wir es glauben, relativ ruhigen Index, der natürlich Aktien hat und damit Volatilität, aber es ist kein Flummi, der rauf oder runter springen sollte.
Habt ihr da noch einen, um das Thema abzuschließen? Eine sehr spannende Sache. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe natürlich auch, dass die Märkte dieses Jahr gut laufen und dass natürlich generell auch gerne die nächsten Jahre alles gut läuft, dass wir keinen Crash sehen. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Erfolg habt. Und das Thema ist natürlich sehr spannend. Finde ich auch spannend, die Herangehensweise wirklich da so breit und mit Pure Play dann ranzugehen. Weil beim Nasdaq muss man auch mal sagen, es wird ja mal Technologieindex genannt, aber es ist ja eigentlich kein Technologieindex. Es ist ja nur die Nasdaq-Börse. Er ist technologielastig, aber es ist jetzt kein klassischer Technologieindex, das muss man ja auch dazu sagen.
Und sorry, das ist mir echt wichtig, also ich will überhaupt gar keine Panik machen, aber wenn ich in die Depots meiner Freunde schaue und die mich fragen, hey, guck doch mal rein, was ich eigentlich drin habe. Und dann haben die da Cleantech-Fonds, die haben vielleicht irgendwelche KI-ETFs, die haben S&P, die haben vielleicht auch Fonds von irgendwelchen großen Tech-Banken in USA. Wie viel Nvidia, Microsoft, Meta und so weiter in dem einzelnen Depots dann steckt und man glaubt, man ist breit diversifiziert, wird noch ein echtes Thema werden. Ich glaube, Amerika ist super stark. Ich glaube, ein Nvidia, ein Microsoft sind Top-Unternehmen. Aber macht, wenn das geht, wenn ihr das quasi technisch könnt einigermaßen, öffnet mal eure Fonds, eure ETFs und versucht mal rauszufinden, wie viel Nvidia ihr eigentlich im Portfolio habt. Und das ist das, was wir als Philosophie liefern, als anderes Exposure liefern, was wir gerne haben. Und man sieht auch mal eine Zeit lang damit nicht so gut aus, weil zum Beispiel hat man 15% China dabei. China läuft aber nicht, obwohl sich das technisch und so weiter gut entwickelt. Aber das ist genau unsere Philosophie. Wir machen das, woran wir glauben. Wir machen kein Benchmark-Hugging. Und haben halt auch wie fast alle Nvidia und Microsoft drin. Deswegen stehen wir so hinter den Produkten, aber es kann auch mal besser und mal schlechter laufen. Genau, in den letzten 12 Monaten haben unsere Produkte die Nasdaq deutlich geschlagen. Aber es ist wenigstens, das kann man sagen, eine ganz klare, echte, ehrliche Diversifikation, die dringend notwendig ist in den Depots, meine ich.
Super spannendes Thema. Um das abzuschließen, dann würde ich mit Frank gerne noch ein bisschen, dass wir noch über ein paar Trends reden und nochmal zur Politik zurückkehren, denn du hast da wirklich was sehr Spannendes gesagt. Das wurde, finde ich, bisher noch gar nicht beleuchtet in der Diskussion, gerade auch, warum die USA vielleicht stärker sind. Eine Sache noch, wenn jetzt angenommen die großen Player doch weiterhin voll durchziehen, nur eine Hypothese natürlich, ein Szenario, aber sagen wir Alphabet, Nvidia oder ein anderer Player, die machen alles platt. und sind dann natürlich sehr stark gewichtet in Indizes. Könntet ihr dann das Nachsehen haben, weil ihr ja diesen Cap habt, was natürlich vor großen Risiken schützt, aber sag mal, wenn die Großen alles platt machen und dann einfach die Indizes wie blöd hochziehen, das Risiko gibt es dann natürlich auch.
Also grundsätzlich ja, klar, natürlich, wenn die Mag 7 irgendwie alles in den Schatten stellen über die nächsten Monate, Jahre, dann wird dieser Index wahrscheinlich weniger davon profitieren. Aber was man auch sich klar machen muss, ist, die Mag 7, die sind alle abhängig von vielen wichtigen Suppliern. Also wenn Microsoft ein Datencenter bauen will, dann stehen da zig, vielleicht hunderte Unternehmen dahinter, die irgendwas liefern. Entweder Chips oder Kühlung oder was weiß ich, was sie alles brauchen. Und das heißt, wenn Microsoft so einen Demand sieht, dann werden die das weitergeben in die Wertschöpfungskette. Und das ist genau die Idee
bei uns. Und man muss natürlich auch sagen, also das würde wahrscheinlich, keine Anlageberatung oder Empfehlung, unserem ETF sehr, sehr helfen. Warum? Die Mag 7 sind priced for perfection. Wenn die jetzt noch besser liefern, würde ich sagen, können die noch mal 30-40% laufen. Ich würde mich auch deine Meinung interessieren. Aber die können sich nicht alle verdoppeln. Das wäre, glaube ich, von der Marktkapitalisierung her einfach zu groß.
Irgendwann wird's brutal, ja.
Genau.
Ist es ja schon, ja.
Ist schon so. Aber sagen wir mal, die laufen noch 40%. Dann passiert genau das, was Richard gerade gesagt hat. Die bauen mehr Rechenzentren, die brauchen mehr Chips und so weiter. Und dann würden die Werte, die wir in dem ETF drin haben, die eben noch nicht priced for perfection sind und noch leichter als in Microsoft den Umsatz vervierfachen können, deutlich stärker von diesem positiven Run von der Marktkapitalisierung und damit der Entwicklung der einzelnen Aktien profitieren. Das heißt, wenn ich deine Hypothese durchdenke, könnte unser Index sogar da noch deutlich besser laufen, weil da eben noch mehr Platz ist bei diesem breiteren für einen höheren Multiple als bei den großen. Aber am Ende des Tages, wir wissen es nicht. Es ist eine Diversifikation, es ist eine Strategie, die muss einfach Spaß machen, sonst bitte, bitte nicht kaufen. Und wir freuen uns, sie jetzt in unserem Depot zu haben. Genau, ist ja auch ein Herzensprojekt von dir, wo du auch sagst, da will ich investieren, das ist mein Ding. Und ja, es war ein langer Weg und wir freuen uns jetzt sehr, dass es am Start ist.
Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Ja.
Auch Richard.
Danke.
Genau, danke, dass du dir Zeit gefunden hast. Vielen Dank, Richard.
Sehr gerne.
Richard, danke dir. Super, Frank. Vielleicht lass uns noch mal kurz über das KI-Thema sprechen. Ein bisschen abstrakter oder auch längerfristig gedacht. Jetzt hast, oder Richard hat es, glaube ich, gerade gesagt, die Welt hat noch gar nicht verstanden, was da auf sie zukommt. Haben wir, also vielleicht erste Frage dazu, wo stehen wir denn? Stehen wir wirklich noch ganz am Anfang nicht mehr, aber jetzt mal so ganz grob, wenn wir vielleicht irgendwann 100% erreichen. Gut, ist die Frage, ob wir das jemals schaffen. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 5, 10, 20, 30? Wo stehen wir da? Ganz langfristig betrachtet.
Also, jetzt wird es ein bisschen böse, aber das Endszenario kann unschön sein. Muss man auch ganz, ganz klar sagen. Also, ich weiß es nicht. Hoffe, es ist gut und so weiter. So. Und jetzt
Elon warnt ja auch vor bösen Erwachen irgendwann.
Jetzt mal ganz egoistisch sozusagen, also along the way, solange es uns noch gibt und es irgendwie alles funktioniert, glaube ich, dass man mit diesem ETF dann sehr, sehr gut daran partizipieren kann. Aber das Endgame kann vielleicht die Weltauflösung oder ich habe keine Ahnung was sein. Das ist ein komplexes Ding. So. Wo stehen wir jetzt? Ich würde wahrscheinlich sagen, irgendwas zwischen 10-20%. Ja, ich hoffe sogar noch weniger, weil dann haben wir noch länger bis entweder das perfekte oder das traurigste Szenario eintreten wird, weil das wird irgendwie ein binäres Ding, ob das gut oder schlecht wird am Ende, für uns alle. Und da habe ich einfach Respekt vor. Und deswegen freue ich mich, wenn es länger dauert und wir irgendwie noch am Anfang sind. Aber ja, es ist einfach, es ist crazy, ja. Und das ist übrigens auch, wo wir herkommen. Es gibt mittlerweile ein sehr schon relativ altes YouTube-Video auf meinem Kanal mit Richard, wo ich mit ihm diskutiere und sage, hey, wenn man jetzt diese Schachfiguren alle hinsetzt, frisst uns die KI jetzt mal sehr vereinfacht gesagt eigentlich auf. Also da kommen wir auch vor einigen Jahren her, um zu sagen, was passiert jetzt eigentlich mit KI? Jetzt bilden wir es da ab und hoffen, man kann partizipieren. Aber ich kann dir nicht sagen, dass das ein gutes Ende nimmt.
Eine Frage ist ja noch, weil jetzt haben wir natürlich einen Megatrend. Es wird gebaut, du hast es gerade selber schön beschrieben, es werden ständig neue Verträge abgeschlossen für Rechenzentren, für Strom. Dann schießt hier wieder die Aktie durch die Decke. Dann gibt's wieder eine Partnerschaft mit Alphabet oder mit OpenAI. Wir kennen das Spielchen ja jetzt. Jetzt gibt's ja ein Problem. Stoßen wir irgendwann an Grenzen in der echten Welt? Also ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, wir haben keine Menschen, Energie, keine Menschen mehr, die die Rechenzentren bauen, Rohstoffe, was weiß ich. Also es gibt ja viele physische oder reale Limitierungen. Kann, also die, gerade wenn die Technologie sich so rasant entwickelt, kann da die echte Welt überhaupt noch mithalten oder stoßen wir dann da irgendwann mal an Grenzen?
Also along the way, was es am Ende des Tages dann da Bottleneck ist, die Energie. Ne? Ist die elektrische Energie, sicherlich auch Rohstoffe, also da werden wir auch irgendwann reinkommen, aber du kannst natürlich dann immer wieder Alternativen finden und so weiter und recyceln. Und wenn du dir mal anschaust, wie effizient die Rechenzentren werden, also wenn ich jetzt heute ein Rechenzentrum baue versus ich habe es vor einem Jahr gebaut, dann ist der Output an Tokens, wie man sagt, also sehr vereinfacht die künstliche Intelligenzeinheit, die da rauskommt, die ist x-fach größer. Also ja, wir kommen an die Grenzen. Ich glaube, die Grenzen sind Energie. Und ja, aber erstmal finden wir kluge Lösungen und aktuell geht der Aufbau noch weiter. Aber die Frage ist übrigens auch, muss der CapEx-Ausbau so weitergehen? Das wissen, also wir glauben schon erstmal, weil der Demand so groß ist, aber es wird ja alles immer effizienter und die Software kann ja auch nochmal irgendwie einen 10x-Faktor machen, indem völlig andere Ansätze auf einmal da sind. Dann würde zwar die Wertschöpfung sehr groß bleiben, aber auf einmal würde man den Ausbau dieser Rechenzentren verlangsamen können. Aber aktuell ist es nicht in Sicht, das wissen wir nicht.
Wen siehst du denn gerade als großen Gewinner? Also offensichtlich, du hast dich ja auch bullish gegenüber Google Alphabet geäußert. Das spielt die Börse jetzt ja auch ganz klar in der jüngsten Zeit. OpenAI, ist die Börse skeptisch, dass du dich auch skeptisch geäußert? Kann man es so auf den Nenner bringen gerade oder siehst du noch andere Gewinner, Verlierer?
Ja, also erstmal genau. Also OpenAI ist ja eine Private Company. Das heißt, wir kriegen immer nur Runden mit, wenn sie passieren und irgendwelche Rumors. Und ich muss sagen, der Private Market ist völlig aktuell entkoppelt von dem Public Market. Das gibt uns tolle Chancen im Small-Mid-Cap-Bereich. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben einen Fonds, der kauft, also investiert im Public Market, wo es getradet wird, in Technologieunternehmen. Wir haben 30 Positionen in diesem Fonds und davon sind 6 übernommen worden oder haben Angebot übernommen zu werden. 6 aus 30. Also man sieht also, wie groß die Diskrepanz ist. Meiner Meinung nach würde ein OpenAI an der Börse völlig abgestraft werden. Im Private Market funktioniert es noch sehr gut, weil es irgendwelche Ölscheichs oder andere Leute gibt, die eine Menge Kapital haben und sagen, ich will da noch rein. Ich glaube, wenn die volle Transparenz da ist und man zum Beispiel sieht, wie die Entwicklung ist von der Nutzung und wenn man sieht, wie stark Gemini wächst und wie stark Grok wächst und wie stark Claude im B2B-Bereich sein ganz klares Businessmodell gefunden hat, würde ich sagen, eine OpenAI-Aktie an der Börse, aber das ist wirklich mein Gefühl, rein hypothetisch, wäre aktuell sehr stark unter Druck.
Wäre das dann ein schwarzer Schwan, wäre es nicht, aber ein grauer Schwan, wenn das so kommt oder wenn man eben irgendwann mal, viele fürchten, dass ja immer OpenAI, die verdienen kein Geld, da fließt verdammt viel aber rein, dass das eigentlich so eine Geldverbrennungsmaschine wäre, könnte so eine OpenAI-Enttäuschung, wenn die mal so richtig aufplatzt, könnte das so eine Bremse sein oder sind die anderen da schon gut genug, dass die das auffangen?
Also, zwei Dinge. Das eine ist in der echten, realen Welt, also Cashflows und so weiter. Nein, das interessiert keinen, weil das Modell, glauben wir, ist intakt und funktioniert. Würde das quasi das Sentiment für eine gewisse Zeit verändern? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Wir haben ja diesen DeepSeek-Moment und so weiter, da hat sich ja auch nichts Wirkliches geändert. Und DeepSeek war ja schon lange, lange vorher öffentlich. Wir haben das eingesetzt, das Modell. Aber irgendwie war auf einmal in den großen Bankerkreisen in den US, oh, hast du schon gesehen, da gibt's ein KI. Oh, komm, wir gehen alle mal raus ein bisschen. Also so Sentiment an der Börse, kurzfristiges vorherzusagen, ist super schwer. Also ich kann's nicht. Und deswegen könnte ich dir nicht sagen, würde das, wenn OpenAI jetzt an die Börse gehen würde, dann sich halbieren würde, würde das andere Aktien auch mit runternehmen? Wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, aber mittelfristig hat das gar keine Auswirkung, weil es ja gesunde Player gibt. Und auch OpenAI kann sehr erfolgreich und gesund werden. Das Problem von OpenAI ist, sie brauchen so viel frisches Kapital und Investment, bevor sie dann potenziell, nobody knows, in tolle Free Cashflows reinlaufen. Und das ist die große Frage. Wenn die Sonne scheint, die Leute Bock haben, es Hype ist, du noch im Private Market bist und wie Sam Altman brillantes Fundraising machst, dann kannst du das noch eine gewisse Weise dann quasi bis in die Sonne durchfinanzieren. Aber die Börse ist da härter, glaube ich, und das wird schwieriger. Und es ist auch die Frage. Die können ja auch noch sehr, sehr erfolgreich werden, aber es gibt einfach ein hohes Risiko. Das wäre mir auch als Investor aktuell zu hoch und ich würde auch die Aktie nicht kaufen.
Sehr gut. Lass uns noch kurz über Tesla sprechen.
Ja.
Wie schätzt du denn die Entwicklung ein? Elon war jetzt auch politisch aktiv, da hat er sich ja jetzt wieder zurückgezogen. Du hast vor kurzem sogar von der sogenannten Musk-Economy gesprochen. Wie schätzt du Tesla, die Entwicklung und auch die Visionen von Elon ein?
Schon sau stark. Also der ganze Kosmos von ihm, also mit SpaceX, also wir schießen unsere Satelliten von Endurosat mit Land hoch, ist einfach in Perfektion, wie die Preise da dominieren. Wir sehen jetzt Brain Interfaces, die sehr, sehr stark von ihm entwickelt werden. FSD funktioniert. Wir sehen XAI in einer absolut massiven Hochskalierung, Intelligenz, wo selbst Jensen, also der CEO von Nvidia, ihn immer wieder lobt, als einer, der Dinge macht, die kein anderer kann und so. Also ich glaube, dass das funktioniert. Ich fand ganz witzig, dass er gestern, als Google und Apple sich geeinigt haben, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil ich ein iPhone-User bin noch einfach mir diesen Siri-Desaster nicht mehr geben kann und jetzt hoffentlich gibt's eine Lösung. Aber da hat Elon geaxt, oder wie man immer sagt, sehr lustigerweise, das wäre total schlimm, das wäre ja jetzt eine Bündelung von Power und das wäre total unfair und dann könnte ja gar kein anderer mehr mitspielen. Das als Elon Musk, der quasi die Welt gefühlt in der Hand hält, fand ich das sehr lustig.
Also du glaubst auch, dass Elon da noch einiges bewegen wird, weil die Ziele sind ja groß, aber auch mit Robotik und allem, das ist ja jetzt wirklich alles gerade so also, erst richtig im Kommen.
Ja, genau. Der Humanoid Robot wird das größte Produkt der Menschheit. Es gibt sausmarte, progressive Player wie Figure AI. Es gibt natürlich eine Menge Chinesen, die da auch sehr spannend ist schwer spannend und gute Produkte bauen. Wenn ich auf die westliche Welt schaue, aber eines Tages muss es skaliert werden. Und da hat natürlich Elon mit Tesla Automation, die ja hier bei uns in der Eifel sitzen, ein absolutes Juwel, das dann auch die Maschinen bauen kann, die Maschinen bauen. Das hat ein Figure AI nicht in der Skalierung und deswegen glaube ich, dass Tesla bei Optimus gewinnen wird. Aber let's see.
Lass uns mal einen Ausblick wagen, gerade für Europa. Jetzt habt ihr auch europäische Player in eurem ETF. Also wir haben ja schon was zu bieten. Jetzt ist die Frage, wie können wir da trotzdem mithalten? Du hast heute China sehr oft angesprochen. Ich glaube, das hältst du jetzt auch nicht gerade für sehr windig. Also die haben schon auch was zu bieten, die USA sowieso. Was würdest du denn jetzt als Wirtschaftsminister machen? Du hast vorher schon Milei angesprochen. Also was wären jetzt wirklich radikale und auch sinnvolle Schritte, um Deutschland wettbewerbsfähig zu halten bei dieser Konkurrenz?
Genau, das ist gerade Wirtschaftsminister, das kannst du schon mal völlig vergessen, weil wenn, müsste ich überhaupt Kanzler sein, aber selbst Kanzler kannst du vergessen.
Superkanzler, sagen wir Superkanzler.
Genau, aber du musst irgendwie Superkanzler sein, ne? Du musst irgendwie was machen können, weil wenn den Lars Klingbeil der irgendwie hast, der dich jeden Tag feuern kann virtuell und du irgendwie da mit anderen politischen Konstellationen, ich bin Superkanzler, ich habe 51%, alles gut. So, ich könnte Entscheidungen treffen. So. Dann ist das Milei-Playbook genau das Richtige. Ne? Also sagen wirklich, wir müssen entbürokratisieren, wir müssen den Staat verschlanken, wir müssen weltweit verhandeln auch wieder und sagen, okay, was wollen wir von den USA, wie können wir China und sagen, hey, wir wollen auch unser eigenes Land wieder stärken, wir wollen günstige Energie haben, deswegen verhandeln wir das. Wir fördern, wenn jemand hier in einem Land investiert. Wir holen kluge Leute ins Land und bieten denen damit Incentives. Und Leute, die sich hier nicht vernünftig benehmen und arbeitslos sind, so hart das ist, weil wir erstmal pro Wirtschaft sind und wollen Deutschland wieder nach vorne bringen, die müssen das Land verlassen. Und das ist halt eine andere Pro-Wirtschaft, sage ich mal, Strategie, die ich umsetzen würde, die viele Wähler wahrscheinlich nicht haben wollen. Und ich will auch gar kein Kanzler werden. Von daher wird das nicht passieren. Aber wenn es jemand anders macht und ich habe da immer wieder, oder nicht immer wieder, ich habe so ein, zwei Köpfe, denen ich das zutrauen würde, mit denen ich dann auch persönlich darüber spreche und sagen, ich würde dich unterstützen, monetär und auch an allen anderen Stellen, wo ich kann, wenn du gerne Kanzler werden würdest. Aber bisher haben auch diese wenigen Köpfe, wo ich sage, der könnte das eigentlich machen, da leider überhaupt gar kein Interesse dran.
Das ist ja das Problem. Jetzt werden sicherlich auch einige sagen oder schreiben in den Kommentaren, Mensch, ihr zwei Schlaumeier, ihr redet immer, aber ihr macht ja selber auch nichts.
Ist nicht ganz fair bei mir, ne? Also ich weiß gar nicht, was du kannst auch, aber ich hatte einen Innovation Council für 4 Jahre. Ich habe immer wieder die FDP, natürlich ein totaler Fail, finanziell mit meiner Zeit unterstützt. Ich war in vielen, ich habe auch mit Friedrich Merz, bin ich auf Kampagne gegangen, also hab mit ihm Auftritte gemacht und so. Ne? Also hätte man noch mehr machen können auf jeden Fall, aber ich habe mich schon politisch engagiert. Also ich habe es versucht.
Aber es reicht ja bislang nicht, das ist das Problem. Also jetzt ist die Frage,
ja.
Gar kein Vorwurf, nur die Frage ist ja, was kann man tun? Du hast vor kurzem auch was Interessantes gesagt, dass du nämlich, jetzt hast du ja nicht wenig Geld, aber das fand ich wirklich einen sehr interessanten Ansatz. Du hast gesagt, du hast trotzdem zu wenig Geld, weil du eben dann Ideen nicht so unterstützen kannst, wie du gerne wollen würdest. Also ist ja logisch, du kannst vielleicht jemanden 2-3 Millionen geben oder vielleicht auch noch 10, aber halt nicht 100 oder 500. Jetzt mal ganz provokant, brauchen wir mehr Milliardäre in Deutschland? Ist das der Unterschied zu den USA?
100%.
Oder wo kommt das Geld her?
Ja, und wie bescheuert von den Linken, dass sie das immer wieder dann direkt in die hochineffiziente Staatskasse treiben wollen. Totaler Schwachsinn. Das Problem ist jetzt mal sehr, da haben wir vielleicht auch eine Headline oder muss ja auch ein bisschen Clickbait machen. Das Problem ist, dass ich und meine Freunde total arm sind. So, das ist das Problem. Klassisches Beispiel. Ich sitze im Skilift. Jemand ruft mich an aus der deutschen Szene und sagt, hey, wir brauchen ganz schnell innerhalb von einer Woche 10 Millionen, um ein Unternehmen zu retten. So. Dann habe ich diese 10 Millionen, das ist wirklich genauso passiert, innerhalb von einem Wochenende zusammenbekommen und wir haben dem Unternehmen am Montag dann 10 Millionen überwiesen. So. Hätte der angerufen und hätte gesagt, boah, wir brauchen 100 Millionen, um das zu retten, hätte ich mit meinen armen Freunden und meiner eigenen armen Kasse, hätte ich nicht helfen können. Und das ist das Problem, weil wenn einer sagt, hey, ich baue eine Rakete, ich baue ein fliegendes Auto, ich mache ein Krebsmedikament, ich mache eine Fusionsenergie, Marvel Fusion. Wer ist dann da in Deutschland und sagt, oder ich mache eine KI, kannst du mir mal ein Rechenzentrum bauen? Nenn mir einen, also es gibt ja Leute, die das Geld haben, aber die haben nicht das Mindset. Also auch zum Beispiel Max Fissmann, liebe Grüße, hat jetzt das Geld. Er hat ja gerade Fissmann verkauft, die Zahlen kann man ja googeln, aber er investiert nicht progressiv. Also nach meinem Wissen. Das heißt, es müsste einen Zirkel geben, der ähnlich wie ich und ein Christian Reber und Jan Beckers und ne, so, dass wir alle uns mögen und Bock haben, was zu bewegen, aber der noch viel, viel mehr Geld hat. Ne, der einfach sagt, okay, da ist ein 100 Millionen Rechenzentren, da ist das. Die Schwarzgruppe von Lidl macht so ein bisschen. Ne, das muss man sagen, was sie da aufbauen. Aber ja, also wir bräuchten eigentlich mehr Milliardäre, die dann auch wieder investieren und das alles in die Staatskassen zu schieben und die alle zu entmachten und die Linke will ja noch ganz viele andere schlimme Dinge mit Milliardären machen, das ist halt einfach der Tod für jedes Land. Also für eine stabile Wirtschaft. Also wir können dann Fahrrad fahren und Schmetterlinge züchten und whatever. Aber wenn man jetzt eine stabile Wirtschaftsmacht haben will, ist das einfach Schwachsinn.
Also haben wir das Problem, Punkt 1, zu wenig Milliardäre und die wir haben oder die sehr viel Geld haben, die tun aus deiner Sicht auch die meisten einfach viel zu wenig.
Dann die kommen von der anderen Seite, ne? Die aus dem Silicon Valley, die kommen ja aus dem Silicon Valley. Bei uns sind das noch mehr Handelsunternehmen oder sowas und die haben nicht die DNA, um zu sagen, hey, komm, jetzt machen wir mal 100 Millionen das Ticket und 100 Millionen da rein. Ich habe ja ständig mein Geld total im Feuer. Wie auch viele meiner Kumpels, weil wir einfach, ne, wir haben Bock da drauf, denn totaler Wahnsinn haben wir, ne, manches funktioniert dann, wir werden vielleicht noch reicher, aber manches geht auch kaputt. Das ist ja eine Art und Weise, wie wir leben. So leben halt die großen alten Geldtöpfe heute nicht.
Jetzt hast du ja eine unangenehme Erfahrung gemacht, da hast du auch drüber gesprochen, dass Lilium, nennen wir es mal, Desaster, ja. Hoher Verlust. Was hast du daraus gelernt? Also vielleicht persönlich oder auch, was vielleicht auch politisch und in Europa falsch läuft, weil wir könnten Innovation, wir könnten ja neue starke Unternehmen brauchen.
Also das ist eine sehr lange und sehr emotionale und sehr komplexe Geschichte. Also erstmal, bereuen tue ich das nicht. Ich habe eine Menge, also für mich, für meine armen Verhältnisse sozusagen, eine Menge Geld, also deutlich über 100 Millionen liquides Vermögen damit verloren.
Das ist schon eine Hausnummer, wow, ja.
Genau. Aber ich bereue es nicht. weil ich glaube, wir müssen solche Chancen irgendwann wieder eingehen. Bin ich heute ein vorsichtiger Mensch? Und wenn jetzt jemand sagt, hey, kannst du nochmal gerade hier, würde ich wahrscheinlich eher sagen, lieber nicht. Das ist schade, aber so ist es, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht, wir als Unternehmen, ich war sehr nah und mit am Management dran, also wir haben Fehler gemacht. Aber auch, glaube ich, ist es fair enough zu sagen, die Politik hat sich auch richtig beschissen verhalten. Das kann man auch mal ganz klar sagen. Wann der Zeitpunkt ist, wann ich die Wahrheit und alle Informationen rausgebe, kann ich noch nicht sagen, wann ich das emotional will, wann ich das rechtlich darf. Aber da sind unschöne Dinge passiert, die Unfähigkeit einzelner Politiker so dargestellt haben, dass ich vielleicht auch heute relativ frustriert bin.
Vielleicht eine Frage noch dazu, weil es heißt ja immer gerne, also wir wollen ja den Markt, wir wollen ja immer, dass sich die Politik im Zweifel raushält. Dann haben aber doch viele geschrien, oh, die Politik muss jetzt retten. Wo findet man da die richtige Balance?
Deswegen bin ich so vorsichtig, das verstehe ich auch. Ne? Nur auf der anderen Seite, wenn du sagst, du hast alleine, ich weiß nicht die Zahlen, aber über 200 Millionen Steuern gezahlt. Alle Wettbewerber, selbst die brasilianischen Wettbewerber, die gerade so ein eVTOL bauen, bekommen ganz klar Support. Frankreich bietet Lilium 400 Millionen Support an. Und Deutschland ist nicht mal in der Lage, 100 Millionen Darlehen reinzugeben, wo man über 200 Millionen Steuern gezahlt hat, die dann nochmal mit 300 Millionen geleveraged werden von externen und internationalen Investoren. Da kann ich auch die Investoren verstehen, dass sie einfach sagen, sorry, aber ich habe gerade bei Joby in Archer, wo ich auch Shareholder bin, als großer internationaler Fund, sieht das Programm folgendermaßen aus. Hat Deutschland kein Interesse oder wie sieht's aus? Das konnte ich auch nachvollziehen.
Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Frank, lass uns langsam zum Ende kommen. Ich habe noch 2-3 Fragen, ja. Dann bist du entlassen, keine Sorge. Vielleicht ein Trend, jetzt sprechen wir ja ständig über KI. KI bildet natürlich auch verdammt viel ab, aber gibt es noch Trends, die aus deiner Sicht unterschätzt sind, gerade vielleicht auch gerade durch diesen KI-Hype, wo du sagst, das fliegt komplett im Windschatten, das übersehen gerade viele?
Ja, ich glaube Energie, elektrische Energie, wie wir das brauchen mit allen Bauteilen und so weiter. Das haben wir, bilden wir zum Beispiel in unserem Cleantech-Fonds ganz, ganz gut ab, glaube ich. Aber das wird noch unterschätzt. Wir brauchen einfach Energie und wir brauchen elektrische Energie. Das wird komplett unterschätzt.
Bitcoin, Krypto lief ja letztes Jahr erst bombastisch. Jetzt fragen sich ja viele, sind wir schon im Bärenmarkt? Wie siehst du da die Entwicklung bei Bitcoin und Ethereum jüngst jetzt?
Ja, also ich habe ein ganz klares Preisziel bis Ende des Jahres, was ich mir ausgerechnet habe, indem ich die Charts analysiert habe, allen TikTok-Influencern zugehört habe und jetzt weiß, der Bitcoin wird bei... Nein, es ist einfach totaler Blödsinn, dieses ganze, wo steht der Bitcoin, welches Zyklus sind wir? Krypto hat eine Daseinsberechtigung und ich glaube, der Bitcoin kann sehr vereinfacht das digitale Gold sein, weil man sagt, da kann ich meinen Wert drin speichern, der ist zuverlässig. So, und er hat da gewisse Dinge erreicht, gewisse Dinge hat er nicht erreicht. So, wir sind deutlich mehr bullish auf Ethereum als Plattform. Man jetzt sehr vereinfacht das AWS aus der Krypto-Welt, weil man darauf dann Stablecoins und andere echte Geschäfte machen kann. Mhm. Und da kann man sehen, wie entwickelt sich das. Sind da Entwickler drauf? Wie viele Projekte laufen da, wie viele Transaktionen laufen da? Und das ist alles sehr, sehr bullish. Aber jetzt zu sagen, ich als Frank sage den Bitcoin-Preis irgendwie bei 60.000 oder auf 250.000 hoch, bitte auf gar keinen Fall. Und jeder, der das sagt, ist entweder bescheuert oder ich weiß nicht was, weil so ein Bitcoin-Preis vorherzusagen ist einfach sehr, sehr schwer. Man kann gerne darüber sprechen und sagen, das sind die Sachen, die den Bitcoin-Preis treiben werden, also die Nachfrage, weil es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl. Das sind die Dinge, die ihn wiederum nicht treiben werden und deswegen glaube ich, aber zu sagen, diese ganzen Euphoren, die sagen, hey, Ende des Jahres 120.000, kannst du nie wieder unter 100.000 kaufen und so, totaler Schwachsinn. Übrigens, in unseren aktiven Fonds haben wir einfach Krypto-Exposure drin, immer so um 5% ungefähr, mehr Ethereum als Bitcoin und wir timen es auch nicht, sondern wir sagen, das gehört zu einer Anlage dazu. Aber ob das jetzt dieses Jahr das Mega-Krypto-Jahr wird oder nicht, da kann man ganz viel drüber spekulieren.
Aber langfristig bleibst du auf jeden Fall bullish und siehst da eine Daseinsberechtigung.
Auf jeden Fall. Ich glaube,
gehört zu einer Asset Allocation aus deiner Sicht dann dazu. Ja. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, eine, ja, was heißt persönliche Frage, aber du bist ja vor kurzem 50 geworden und beschäftigst dich ja sehr viel mit Gesundheit, Ernährung, Longevity. Ja. Das ist ja auch so ein Trend. Glaubst du, dass das noch unterschätzt ist?
Ja.
Und dass das noch mit Wucht kommt?
Ja. Also ich glaube, also es geht ja gar nicht darum, unbedingt, also für mich zum Beispiel, super alt zu werden, sondern es geht darum, relativ gesund zu bleiben mit einem gewissen, also ne, also jetzt mal sehr für mich sozusagen die Frage ist, kann ich mit 60 Jahren noch snowboarden? Ja, nein, ne? So, das sind die Fragen. Und ich glaube, da wird eine Menge auf uns zukommen. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Möglichkeiten, die Leute wollen es immer mehr haben und interessanterweise, Forschung muss ja erstmal sozusagen irgendwo herkommen, das Geld. Es gibt ganz viele Milliardäre, die alle Probleme gelöst haben, außer ihr eigenes Altern. Und deswegen ist eine unendliche Investitionsbereitschaft hier in Forschung und so weiter. Brian Johnson sicherlich jetzt einer der Galionsfiguren sozusagen, im Positiven wie im Negativen. Es wird ein eigener Podcast. Aber genau, das ist ein ganz spannendes Thema. Da werde ich auch in den nächsten Tagen noch was announcen. Macht mir auch Spaß, da jetzt wieder eigene Produkte zu bauen und so weiter. Bin ja mit Nutori schon dabei, aber da kommt noch ein weiteres Produkt, was einen länger und besser leben lässt. Also ich finde es super spannend, aber ich glaube international, auch natürlich da die Amerikaner führen, ne? Also was in Europa machen, ist Kindergeburtstag. Aber ja, das wird ein großes Thema.
Frank, dann sind wir gespannt, was da noch alles kommt. Finde ich auch einen auf jeden Fall sehr spannenden Bereich. Und du hast es schön gesagt, es geht ja nicht nur darum, mit ewig zu leben, sondern dass man möglichst lang ja, gesund leben kann. Das ist ja das Wichtigste.
Ja.
Danke dir.
Ich danke dir auch für dein Engagement und dein Wachstum in der Medienlandschaft sozusagen als Next Generation. Also cool, was du und dein Partner da aufbaust. Und danke, dass ich mal da im Podcast sein durfte. Und ich würde sagen, auf bald. Ciao, ciao.
Mega, Frank. Danke dir. Und nochmal Glückwunsch zum ETF. Ich drücke die Daumen und hoffe, dass wir ein gutes Börsenjahr erleben und dass der ETF dann auch einen guten Start hat.
Wir drücken die Daumen.
Und
ciao.
Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben, freuen uns sehr auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Und wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Danke, wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.